Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich grüße euch herzlich zu diesem Abend, an diesem Abend zu dieser Bibelstunde. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid, um gemeinsam Gottes Wort zu hören und darauf zu hören, was der Geist den Gemeinden auch heute Abend zu sagen hat. Wir befinden uns immer noch in der Offenbarungsreihe, nun im 11. Kapitel, und wir wollen heute die ersten 6 Verse gemeinsam studieren. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir diese Verse zunächst zu lesen, bevor wir dann ins Gebet gehen. Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Und hier heißt es in Gottes Wort: Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt: Steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die, die darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. Und ich werde meinen 2 Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Dies sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, muss er so getötet werden. Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, dass du uns zusammengeführt hast. Wir danken dir für dein Blut, welches du vergossen hast, um diesen Leib hier zu erkaufen, dass wir eine Gemeinde in Böbingen sein dürfen. Und wir danken dir auch vor allem für dieses Wort, das du deiner Gemeinde hinterlassen hast, damit wir wissen, was in Kürze geschehen wird. Und wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist diesen Text offenbarst, dass du uns durch diesen Text Trost, Hoffnung und Mut spendest in diesen Tagen, dass wir auf dich blicken, auf unseren Herrn und Heiland und getröstet werden. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Setzt euch gerne. Wir befinden uns im 11. Kapitel der Offenbarung und nachdem die ersten 6 Engel in ihre Posaune posaunt haben und die ersten 6 Posaunengerichte über die Erde und auch über die Bewohner dieser Erde, das heißt über die Menschen, ergossen wurden, haben wir wieder eine gewisse Zeit der Gnade, bevor der 7. Engel in die 7. Posaune posaunen wird und dadurch dann die 7 Zornesschalen ausgegossen werden und somit Gottes Zorn, Gottes Gericht vollendet werden wird. Wir haben in den ersten 7 Posaunen gesehen, wie Gott die Erde schlägt, wie Gott das Meer schlägt, wie Gott die Wasserquellen schlägt und wie Gott die Himmelskörper schlägt und dann auch, wie Gott den Menschen selbst quält und schlägt und tötet durch diese Posaunengerichte. Und ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten verfolgt. Für mich war es in den letzten Tagen interessant zu sehen oder zu hören, dass ein Unterwasservulkan in diesem Inselgebiet Tonga ausgebrochen ist und dass durch diesen Ausbruch dieses Vulkans viele Dinge beschädigt wurden. Dieses Inselgebiet Tonga wurde von der Außenwelt abgeschottet, weil durch dieses Erdbeben und durch diesen Vulkanausbruch eine Leitung durchtrennt wurde, der Internetzugang sozusagen wurde gekappt. Durch diesen Erdbeben und durch diesen Vulkanausbruch wurden sämtliche Wasserquellen verunreinigt, also es ist eine Wasserknappheit da zum Trinken. Sämtliche Gebiete, unter anderem sogar Kalifornien, Neuseeland und sonstige Küstengebiete, haben den Notstand ausgerufen beziehungsweise eine Tsunami-Warnung ausgerufen. Also viele, viele Gebiete sind betroffen durch diesen Vulkanausbruch. Die Asche ist in die Atmosphäre geströmt und wir wissen nicht genau, was das auch noch für sämtliche andere Länder zu bedeuten hat. Was ich damit sagen will, ist, wir haben in der zweiten und dritten Posaune ein Bild davon, was wir hier in kleinem Format sehen. Ein Riesenberg wird ins Meer geworfen und ein Drittel der Tiere im Meer sterben. Dadurch, die dritte Posaune, werden die Wasserquellen beschädigt werden und Menschen werden dieses Wasser trinken und davon sterben. Das heißt, was in diesen Posaunen beschrieben wird, ist nicht unrealistisch. Und wir haben in kleinem Format, erleben wir es zurzeit, was noch in Großformat auf diese Erde zukommen wird. Und dennoch erweist Gott sich gnädig, bevor er endgültig seinen Zorn ausgießt und die Menschen richten wird. Und das haben wir vor allem auch im letzten Kapitel, in Kapitel 10 der Offenbarung, gesehen und studiert. Hier hat Gott seine Gnade mitten seines Gerichtes darin gezeigt, dass er durch den Engel, der mit einem Fuß auf das Meer und mit dem anderen Fuß auf dem Land steht und somit die ganze Erde gemeint ist, dass dieser Engel geschworen hat, dass der Ratschluss Gottes mit Sicherheit zu Ende kommen wird. Das heißt, die Verheißungen, die Weissagungen, die Prophezeiungen Gottes werden in Kürze in Erfüllung gehen. Und damit, so verstehe ich den Text, ist gemeint, dass die Verheißung Gottes, dass der Tod, die Sünde, der Teufel und die Dämonen in Kürze in den Feuersee geworfen werden und alle Gottlosen mit ihnen und Jesus Christus wiederkommt, um sein Reich aufzubauen und wir mit ihm in Ewigkeit herrschen werden. Wir verklärt werden, neue Leiber bekommen werden und in Ewigkeit mit ihm regieren werden. Dieser Ratschluss wird in Kürze erfüllt werden. Doch bis dahin gilt es noch etwas auszuharren. Jetzt im 11. Kapitel begegnet uns wieder Gottes Gnade inmitten seines Gerichtes. Hier in Kapitel 11 beschreibt uns Johannes, dass er einen Tempel sieht, dass er in dem Tempel einen Altar sieht und in diesem Tempel sieht er Menschen, die Gott anbeten. Gleichzeitig sieht er zwei Zeugen, die auf der Straße das Evangelium predigen. Das ist Gottes Gnade inmitten seines Gerichtes. Johannes sieht Menschen Gott anbeten und er sieht Menschen, die predigen und die Gottlosen zur Umkehr aufrufen. Obwohl die Zeit dunkel ist und dunkel werden wird, erstrahlt Gottes Gnade umso heller in dieser Dunkelheit. Je dunkler die Nacht ist, umso heller leuchten die Sterne, nicht wahr? Und genauso verhält es sich auch hier auf dieser Erde. Je dunkler die Zeit wird, umso heller leuchtet Gottes Gnade. Und so wollen wir den Text heute betrachten und ihn in zwei Teile gliedern. Wir wollen uns die Zeit nehmen, zunächst den Tempel zu betrachten, der uns in den ersten zwei Versen beschrieben wird. Und dann werden wir uns die zwei Zeugen betrachten, die uns dann in den Versen 3-6 etwas näher beschrieben werden. Und im Anschluss daran wollen wir auch sehen, inwiefern dieser Text für uns als Gemeinde heute relevant ist. Bevor wir aber näher auf den Text eingehen, ist es noch wichtig zu erwähnen oder möchte ich erwähnen, dass Kapitel 11 in der Offenbarung ein sehr umstrittenes Kapitel ist. In den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte wurde nicht wenig darüber diskutiert, was und wer dieser Tempel ist oder wer diese zwei Zeugen sein sollen. Es wurden viele Auslegungen dargebracht und versucht zu begründen, dass dieser Tempel die Gemeinde ist oder dass dieser Tempel jeder Gläubige ist. Es wurden auch, wie wir sehen werden, verschiedene Meinungen dargebracht, wer diese zwei Zeugen sein könnten. Nun, ich bin der Meinung, dass wir in diesem Text keine Hinweise dafür haben, weder den Tempel noch die zwei Zeugen in irgendeiner Art und Weise zu vergeistlichen. Denn in diesem Text, wenn wir auch noch nächste Woche den Text weiter studieren werden, werden wir sehen, dass es hier reale Ortsangaben genannt werden. Hier wird von der heiligen Stadt geredet, hier wird von einem Tempel geredet, hier wird von Menschen geredet, die in dem Tempel sind, um Gott anzubeten. Von diesen zwei Zeugen wird uns deutlich berichtet, dass sie Wunder tun, dass sie gewisse Dinge tun. Nächste Woche werden wir noch sehen, dass diese zwei Zeugen getötet werden und auch verstehen. Und all diese Hinweise zeigen uns, dass es sich hier um einen realen Tempel handelt, der sich an einem realen Ort befindet und dass es diese zwei Zeugen reale Menschen sind, die reale Handlungen vollführen. Es ist auch interessant, wenn wir uns Kapitel 11, Vers 8 anschauen. Dort heißt es dann über die zwei Zeugen, nachdem sie getötet wurden, und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wird. Hier bekommt Johannes einen Hinweis und ihm wird gesagt, dass diese zwei Zeugen in Sodom und Ägypten getötet werden. Aber das ist geistlich und steht für Israel. Das heißt, hier haben wir einen Hinweis, hier wird etwas vergeistlicht, aber der Text sagt uns, dass es geistlich zu verstehen ist. Zu den anderen Punkten haben wir keine Hinweise dazu, den Tempel oder die Zeugen geistlich zu verstehen. Und deswegen sehe ich den Text so, dass es hier wirklich um einen realen Tempel und reale Orte und reale Personen sich handelt. Nun, lasst uns hierzu jetzt näher in den Text einsteigen und zunächst die Messung des Tempels betrachten. Die ersten zwei Verse, die Messung des Tempels. Hier lesen wir, und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, die darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. In diesen Versen bekommt Johannes zunächst den Auftrag, einen Tempel zu messen und den Altar in dem Tempel und auch die Personen in dem Tempel soll er messen. Das heißt, uns begegnet hier der Tempel und zwei Personengruppen. Die eine Personengruppe, die befindet sich im Tempel und die betet Gott an. Die andere Personengruppe befindet sich außerhalb vom Tempel, also im Vorhof sozusagen, und sie beten Gott nicht an. Das sind die Heiden. Nun, lasst uns zunächst die Messung des Tempels betrachten. Hier wird gesagt, dass der Tempel Gottes in der heiligen Stadt steht. Das heißt, hier haben wir einen Hinweis dafür, die heilige Stadt ist Jerusalem und es wird eine Zeit kommen, wo in Jerusalem wieder ein Tempel stehen wird, wo Juden Gott anbeten werden. Und Johannes wird hier beauftragt, diesen Tempel zu messen. Was bedeutet es, dass er diesen Tempel messen soll? Wir werden gleich noch näher darauf eingehen. Zunächst zu dem Tempel. Wir haben einige Bibelstellen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, die uns deutlich zeigen und sagen, dass in der letzten Zeit, auch während der Herrschaft des Antichristen, ein Tempel in Jerusalem stehen wird. Wir können sogar davon ausgehen, dass der Antichrist selber helfen wird, diesen Tempel aufzubauen. Lass uns dazu Daniel 9 aufschlagen. Für einen Moment Daniel Kapitel 9. Hier haben wir in Daniel 9 die Prophezeiung, dass der kommende Fürst, und damit ist nach meiner Erkenntnis der Antichrist gemeint, mit den Juden einen Friedensbund schließen wird. Daniel Kapitel 9, Vers 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Eine Jahrwoche beträgt 7 Jahre. Hier haben wir einen Hinweis dafür, dass der kommende Fürst, der Antichrist, mit den Juden einen Friedensvertrag für 7 Jahre schließen wird. Dann heißt es hier, und zur Hälfte der Woche, das heißt nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und fest beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also, es wird jemand kommen, der mit Israel einen Bund schließen wird. Und Israel wird als Nation wieder gesammelt. Sie werden Gelingen haben. Sie werden ihr Tempel aufbauen. Sie werden wieder Opfer bringen. Doch nach 3,5 Jahren wird dieser Fürst diese Opfer aufhören lassen. Und er wird sich selbst als Gott erheben. Und er wird die Anbetung in Anspruch nehmen. Und er wird sich in den Tempel setzen. Und er wird die Anbetung fordern. Das heißt, er wird nach 3,5 Jahren diesen Bund brechen, den er geschlossen hat. Und sein wahres Gesicht wird hervorkommen. Dies können wir unter anderem auch in 2. Thessalonicher 2 nachlesen, die Verse 3 bis 4. Ich lese diese Verse noch ganz kurz vor. 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, also der Tag des Herrn, kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde. Also hier handelt es sich um einen Mensch, eine Person. Der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, als sei er Gott. Hier ist dasselbe Wort wie in Offenbarung 11, der Tempel Gottes. Also es wird in Jerusalem ein Tempel stehen, mit Hilfe des Antichristen, der sich dann am Ende überhöht und in den Tempel setzen wird, um sich anbeten zu lassen. Wir werden später noch etwas näher darauf eingehen, aber auch in den nächsten Bibelstunden werden wir mehr sehen, wer dieser Antichrist ist und wie er auftreten wird. Für die Juden wird es wieder eine Zeit geben, wo sie wieder ihre Opfer darbringen werden, wo sie wieder das System, das sie im Alten Testament und zur Zeit Jesu hatten, wieder einführen werden und im Tempel Gott anbeten werden, wo sie Schlachtopfer und Dankopfer bringen werden. Und genau das sieht Johannes hier in Offenbarung Kapitel 11. Er sieht den Tempel, er sieht ein Altar und er sieht Menschen darin anbeten. Und all das soll er jetzt messen. Diesen Befehl bekommt Johannes, er soll es messen. Dieses griechische Wort messen kann zwei Bedeutungen haben. Einerseits kann damit gemeint sein, die Größe von etwas festzustellen, also die Länge und Breite. In Hesekiel Kapitel 40, der dritte große Tempel sozusagen, dort, dieser Tempel wird auch gemessen und da kommen dann auch Maßangaben vor. Aber dieses Messen kann auch eine zweite Bedeutung haben, und zwar den Wert von etwas zu erforschen. Also wie wertvoll etwas ist. Und ich denke, dass eher das Zweite hier in Offenbarung 11 der Fall ist. Denn wir sehen keine Maßangaben hier, die Johannes am Ende aufschreibt, nachdem er die Dinge gemessen hat, sondern vielmehr sehen wir, er soll den Tempel messen, er soll die Personen darin messen. Später soll er den Hof draußen nicht messen, sondern sie hinauswerfen. Und all das soll uns zeigen, Gott will sagen, mess mein Tempel, mess die Personen, die darin mich anbeten. Sie gehören mir. Sie sind mir wertvoll. Sie stehen unter meinem besonderen Schutz. Die, die sich außerhalb des Tempels befinden, im Hof, außerhalb, die Heiden, diejenigen, die dem Antichrist folgen und mich nicht anbeten, die sollst du nicht messen, denn sie gehören nicht zu mir. Schmeiß sie hinaus. Also das ist hier gemeint. Also nicht in erster Linie die Größe von etwas zu messen, sondern den Wert zu ermessen. Wenn man ein Haus verkauft, dann holt man oftmals einen Makler, der das Haus sich anschaut und den Wert ermisst, nicht wahr? Er kommt dann nicht mit einem Meterstab rein und misst, wie viel Quadratmeter das Haus hat, sondern er misst, wie wertvoll das Haus ist. Und genau das soll Johannes hier auch tun. Und er soll aufzeigen, die Juden, der Tempel, die Opfer, sie stehen unter meinem besonderen Schutz. Das ist mir wertvoll. Alle diejenigen, die mich dort anbeten. Nun, lass uns etwas näher auf die Personen eingehen, die sich im Tempel befinden und danach auf die Personen eingehen, die sich außerhalb des Tempels, also im Hof, befinden. Also die Anbeter im Tempel. Hier wird uns beschrieben, dass es ein Altar gibt und sie bringen dort Opfer und beten Gott an. Wir sehen hier also, dass das jüdische Volk wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft wieder zu ihrem Opfersystem zurückkehren wird. Und für mich war es interessant, in seinem Kommentar weist John MacArthur darauf hin, dass viele Juden durch die Anbetung in dem wiederhergestellten Tempel ein neues Interesse und Verlangen nach dem Messias bekommen. Währenddem sie dort Opfer bringen, so beschreibt es MacArthur, werden sie merken, dass das Blut von Stieren und von Böcken ihre Sünde gar nicht wegnehmen kann. Und sie werden ein neues Interesse bekommen nach dem Messias. Und das wird auch der Grund sein, dass dann der Antichrist neidisch wird und dass er in gewisser Weise provoziert wird, dass diese Juden nicht ihm Anbetung bringen, sondern Gott, und dass sie auf einen anderen Messias warten. Und deswegen wird der Antichrist sich dann erheben und nach 3,5 Jahren diesen Friedensvertrag brechen und sich in den Tempel setzen und sagen, ich bin der Messias, ich soll angebetet werden. Und jeder, der mich nicht anbetet, den werde ich verfolgen und den werde ich töten. Das heißt, hier gibt es Juden, die den lebendigen Gott wieder anbeten werden. Aber in Vers 2 wird uns auch berichtet, dass es einen Hof gibt, der außerhalb des Tempels ist. Und diesen Hof soll er nicht messen, sondern ihn soll er hinauswerfen. Also bei dem Tempel gab es zwei Höfe. Einen inneren Hof, dort durften sich ausschließlich männliche Juden aufhalten. Und dann gab es einen äußeren Hof. Und in diesem äußeren Hof des Tempels durften sich auch Heiden aufhalten, auch Frauen aufhalten. Und um diesen äußeren Hof, wo sich Heiden und Frauen aufhalten durften, geht es hier. Diesen Hof soll er nicht messen, diesen Hof soll er hinausschmeißen. Und Gott will dadurch deutlich machen, diejenigen, die nicht zu mir gehören, diejenigen, die nicht im Tempel sind, um mich anzubeten, sondern die draußen sind, die den Antichrist anbeten, die sollst du nicht messen. Sie gehören nicht zu mir, sie stehen nicht unter meinem besonderen Schutz. Er wird sie hinauswerfen und dann heißt es, und die Nation ist, er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. Die Nationen, die Heiden, die Gottlosen, werden die heilige Stadt, und das ist Jerusalem offensichtlich, 42 Monate zertreten. 42 Monate sind 3,5 Jahre. Ich verstehe den Text so, dass es die letzten 3,5 Jahre der großen Drangsal sind. In diesen letzten 3,5 Jahren, wo der Antichrist sein Gesicht dann offenbaren wird, wird er und die Nationen heftig gegen Jerusalem, heftig gegen die Juden antreten und sie stark bedrängen. Er wird gegen die Heiligen Krieg führen, das lesen wir unter anderem auch in Offenbarung Kapitel 13, Vers 5. Hier ist von dem Tier, das aus dem Meer kommt, die Rede. Und dann heißt es hier, und ihm wurde ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redete, und ihm wurde Gewalt gegeben, 42 Monate zu wirken, also 3,5 Jahre. Und dann wird beschrieben, wie er gegen die Heiligen Krieg führt und sie überwindet und auch tötet. Das heißt, nach diesen 3,5 Jahren des Friedens für die Juden in Jerusalem kommt eine Zeit der großen Bedrängnis für 3,5 Jahre, wo die Nationen die heilige Stadt zertreten werden. Wir sehen hier also in diesen ersten 2 Versen, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird, dass es für sie wieder die Möglichkeit geben wird, ihn anzubeten, ihn zu suchen in seinem Tempel, an einem realen Ort, dass sein Segen und sein Schutz auf seinem Volk liegt, aber dass sie auch bedrängt werden, weil sie den wahren Gott anbeten. Und dass Gott die Nationen hinauswerfen wird, was bildlich gesprochen meint, dass er sie von sich stoßt, dass er sie von sich weist, weil sie ihn nicht suchen, weil sie ihn nicht anbeten. Trotz der ganzen Gerichte, trotz der ganzen Aufforderungen, Buße zu tun, kommen sie nicht zu ihm und so werden sie von seinem Angesicht und von seiner Güte hinausgestoßen werden. Gott wird sie weiterhin plagen durch Gerichte und Plagen. Und das wird auch darin sichtbar, wie die 2 Zeugen auftreten werden und was Gott durch diese 2 Zeugen in Jerusalem und auch in der ganzen Welt tun wird. Und das wollen wir nun als nächstes betrachten. Das Auftreten der 2 Zeugen, die Verse 3 bis 6. Nachdem also Johannes den Tempel gesehen hat und die darin anbeten, heißt es, und ich werde meine 2 Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Dies sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. In den nächsten Versen, also in den Versen 3 bis 13, beschäftigt sich die Offenbarung mit diesen 2 Zeugen. Heute wollen wir uns nur mit den Versen 3 bis 6 beschäftigen. Und in diesen Versen wird uns beschrieben, welchen Auftrag diese 2 Zeugen haben. Uns wird beschrieben, wer sie sind, in gewisser Weise. Und uns wird auch beschrieben, in welcher Kraft oder in welcher Autorität diese 2 Zeugen aufstehen werden. Nächste Woche werden wir dann sehen, dass diese 2 Zeugen getötet werden und dass sie 3,5 Tage tot in der Stadt liegen. Und wir dann durch ein Wunder nach 3,5 Tagen auferstehen. Aber das dann nächste Woche. Heute wollen wir uns sehen, welchen Auftrag sie haben und wer sie sind und wie, in welcher Kraft sie auftreten. Hier wird gesagt, und ich werde meinen 2 Zeugen Kraft geben. Ein Zeuge ist jemand, der auftritt und etwas oder jemanden bezeugt. Und hier werden 2 Zeugen auftreten, ganz im Sinne des Alten Testaments, wo eine Aussage von 2 oder mehreren Zeugen bestätigt wird. Jesus selbst zitiert dies auch und bestätigt somit das Alte Testament. Dort, wo 2 oder mehrere Zeugen auftreten, das hat Gewicht, das ist glaubwürdig, das hat Autorität, göttliche Autorität. Jesus hat immer zwei Jünger ausgesandt, um zu predigen und Wunder zu tun. Und hier sehen wir das ebenso, dass zwei Propheten auftreten werden in dieser letzten Zeit. Zu weissagen ist eigentlich dieses griechische Wort Prophet. Sie werden prophezeien. Und ein Prophet des Alten Testaments, seine Hauptaufgabe war nicht in erster Linie die Zukunft vorauszusagen, sondern zu Buße aufzurufen und Gericht anzukündigen. Das war die Aufgabe eines Propheten des Alten Testaments. Und das sehen wir auch bei diesen zwei Zeugen, denn sie werden mit Sacktuch auftreten. Ein Sacktuch ist ein Zeichen der Trauer. Wenn man gefastet hat, wenn man traurig war oder wenn man einen Toten betraut hat, dann zog man Sacktücher an. Hier werden also zwei Zeugen auftreten in göttlicher Autorität. Sie werden in der heiligen Stadt alle Menschen zur Buße aufrufen. Sie werden das Gericht Gottes verkündigen. Und das ist Gnade, ihr Lieben. Dass Jona nach Ninive kam, das war nicht das Gericht Gottes. Er sollte das Gericht predigen. Aber es war noch nicht das Gericht. Und durch Gottes Gnade kehrte Ninive um. Das heißt, Gott schickt hier zwei Zeugen und das ist ein offensichtliches Zeichen seiner unendlichen Gnade. Die Menschen werden immer noch die Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören. Sie werden immer noch aufgefordert, Buße zu tun und an den lebendigen Gott zu glauben und umzukehren von ihren verkehrten Wegen. Und sie werden 1260 Tage weissagen. 1260 Tage sind 42 Monate oder 3,5 Jahre. Also sie werden in dieser Zeit, wo die heilige Stadt zertreten wird, werden sie auftreten und predigen, zu Buße aufrufen und Gottes Zeugen sein. Nun, wer waren diese zwei oder werden diese zwei Zeugen sein? Vers 4 wird gesagt, dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Was glaubt ihr, wer sind diese zwei Zeugen? Von einem steht geschrieben? Soll Elia kommen? Danke, okay. Also einer wird Elia sein. Moses. Ah, danke. Vielleicht noch eine Person? Henoch. Henoch, danke. Also jetzt haben wir die drei Personen, die in den letzten Jahren und Jahrhunderten von der Kirchengeschichte immer wieder genannt werden. Also es gibt unterschiedliche Meinungen, wer diese zwei Zeugen sein werden. Unter anderem wird gesagt, das wird Elia und Henoch sein. Gerade aus diesem Grund, weil in Maleachi Kapitel 3 gesagt wird, bevor der große Tag des Herrn kommt, wird mein Knecht Elia auftreten. Und deswegen gehen viele davon aus, dass Elia kommen wird, bevor der große Tag, also der Zorn des Herrn, kommen wird. Wir haben hier nur das Problem, dass Jesus selbst sagt, dass Johannes der Täufer Elia war, also dass er in der Kraft Elias kam. Wiederum andere sagen, dass es nicht Elia und Henoch sein wird, sondern Elia und Mose. Weil die Wunder, die hier beschrieben werden, vor allem in Vers 5 und in Vers 6, diese Wunder, die hatten auch Elia und Mose im Alten Testament getan. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Und so gibt es unterschiedliche Meinungen. Henoch zum Beispiel, wieso Elia und Henoch, die beiden Menschen waren die einzigen Menschen, die uns in der Bibel beschrieben werden, dass sie nicht gestorben sind, sondern entrückt sind. Und so geht man davon aus, dass diese beiden Personen wieder auf die Erde kommen müssen, um dann wirklich den leiblichen Tod zu schmecken, bevor sie dann auferstehen. Und so gibt es unterschiedliche Auslegungen, unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich persönlich, letzten Endes gibt uns der Text hier in Offenbarung keine eindeutige Antwort darauf, wer diese zwei Zeugen sind. Nirgendwo in der Offenbarung steht geschrieben, dass es Elia sein wird oder Henoch oder Mose. Und deshalb bleibt für mich persönlich die Frage offen, wer diese zwei Zeugen sein werden. Ich persönlich glaube sogar, es muss nicht unbedingt Elia, Henoch oder Mose sein, sondern es können zwei individuelle Personen sein, die noch gar nicht existieren oder vielleicht existieren sie schon, ich weiß es nicht, aber die noch nicht existiert haben. Wir wollen uns an dem Text orientieren und einfach den Text anschauen und nicht großartig herumspekulieren, wer diese zwei Zeugen sein werden. Hier wird uns in Vers 4 beschrieben, dass es zwei Ölbäume und zwei Leuchter sind, die vor dem Herrn stehen. Und diese Identifizierung, Leuchter und Ölbäume, ähnelt der Beschreibung, die uns auch in Sacharja begegnet. In dem Propheten Sacharja werden uns der Priester Joshua und der Statthalter Zerubbabel beschrieben als Leuchter und als Ölbäume. Israel befand sich 70 Jahre im Exil in der Gefangenschaft. Und die erste Rückführung aus dieser Gefangenschaft geschah unter dem Statthalter Zerubbabel und durch den Priester Jehoshua. Diese beiden kamen nach Israel zurück, nach Jerusalem zurück und richteten in gewisser Weise das Volk wieder her. Und diese beiden Personen trugen dazu bei, dass es eine geistliche Erweckung in Jerusalem gab, eine geistliche Erneuerung. Und Gott nennt Josua und Zerubbabel in Sacharja Kapitel 3 und in Sacharja Kapitel 4 als Leuchter und als Ölbäume. Und hier werden diese zwei zukünftigen Zeugen auch als Ölbäume und Leuchter beschrieben. Und das zeigt uns einfach, dass hier zwei Personen auftreten werden, die gleich Zerubbabel und Josua im Alten Testament auch in der Zukunft unter dem Volk Israel eine geistliche Erneuerung und Erweckung hervorbringen werden. Diese zwei Knechte wird Gott gebrauchen, um in Israel wieder neu zu predigen, wieder neu eine Erweckung hervorzurufen. Gott wird also zwei Propheten berufen, die dem Volk Buße und Umkehr bringen werden. Sie werden das Licht des Wortes Gottes wieder zum Volk Israel bringen. Und sie werden, wie Öl steht ja auch oft für den Heiligen Geist, und sie werden in der Kraft des Heiligen Geistes kommen. Und sie werden in Israel eine Erneuerung und Erweckung vollbringen werden, nicht durch ihre Kraft, nicht durch ihre Kunst, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wird auch übrigens in Sacharja beschrieben. Ich glaube in Sacharja Kapitel 4, Vers 6, dort heißt es, dass nicht durch die Stärke, sondern durch meinen Geist werde ich Israel erneuern. So hat er es in der Vergangenheit getan, so tut er es heute und so wird er es auch in der Zukunft tun. Diese zwei Zeugen werden in der Kraft des Geistes Gottes Licht nach Israel bringen. Also tut mir leid, wenn die Frage für euch offen bleibt, wer diese zwei Zeugen sein werden. Für mich ist es kein Problem, mich hier überraschen zu lassen, ob es bekannte alttestamentliche Propheten sein werden oder neue Propheten, die Gott berufen wird. Spielt keine Rolle, was sie tun werden, das ist wichtig. Und dann wird uns auch weiter beschrieben, in Vers 5 und in Vers 6, in welcher Kraft sie kommen werden, beziehungsweise welche Dinge sie tun werden. Und wenn jemand sie beschädigen will, so kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, muss er so getötet werden. Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Diese Wunder und diese Zeichen, die zwei Propheten tun werden, gleichen und ähneln den Zeichen und Wundern, die bereits Elia im Alten Testament, aber auch Mose im Alten Testament schon getan haben. Hier wird in Vers 5 gesagt, dass Feuer aus ihrem Mund kommen wird. Das erinnert uns an die Geschichte von Elia, wie er von dem König Ahasja gerufen wird. Und der König Ahasja sendet seinen Hauptmann mit 50 Männern zu Elia. Und der Hauptmann sagt zu ihm, du Mann Gottes, komm zum König. Und Elia sagt zu ihm, wenn ich wirklich ein Mann Gottes bin, dann komme Feuer vom Himmel und verzehre euch. Und so passiert es auch. Und das geschah ein paar weitere Male. Das heißt, der Prophet Elia hatte Vollmacht, Menschen zu richten durch sein Wort. Und es kam Feuer vom Himmel. Und hier wird uns auch gesagt, dass diese zwei Zeugen aus ihrem Mund Feuer kommen wird, was ein Zeichen des Gerichts sein wird. Ob hier wirklich wirklich Feuer gemeint ist, dass Feuer aus ihrem Mund kommt, sei dahingestellt. Einige Ausleger bekräftigen dies, dass es möglich sein wird. Ich denke, es kann auch durchaus sein, dass damit gemeint ist, dass Feuer, also Worte des Gerichts aus ihrem Mund kommen werden. Und diese Worte des Gerichts haben so eine Gewalt, dass Menschen durch ihr Wort wirklich sogar getötet werden können. Hier wird nämlich gesagt, und wenn jemand sie beschädigen will, muss er so getötet werden, also so mit dem Feuer, das aus ihrem Mund kommt. Diese zwei Zeugen werden Gewalt haben, göttliche Autorität, Menschen zu richten und Menschen, wenn es möglich ist, sogar zu töten, Menschen, die sie aufhalten wollen. Hier wird auch gesagt, in Vers 6, sie haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Auch hier sehen wir eine Ähnlichkeit des Dienstes des Propheten Elia, als er zur Zeit des gottlosen Königs Ahabs gewirkt hat, betete er zu Gott, dass es kein Regen mehr geben soll. Das lesen wir in 1. Könige 17, Vers 1. Und es regnete wirklich nicht mehr. Sein Gebet hatte Gewalt und Kraft. Und was geschah? Eine Dürre kam und eine Hungersnot. Also wenn Gott den Himmel verschließt, ist es wiederum ein Zeichen des Gerichts. Und diese zwei zukünftigen Propheten haben diese göttliche Autorität, wie Elia damals im Alten Testament, den Himmel zu verschließen, dass es nicht mehr regnet. Während der Tage ihrer Weissagung, also in diesen 3,5 Jahren, wird es höchstwahrscheinlich kein Tropfen vom Himmel auf den Erdboden regnen. Und gleichzeitig lesen wir am Ende von Vers 6, dass sie auch Gewalt über das Wasser haben. Sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und diese letzte Gewalt, welche die Propheten haben, beschreibt in gewisser Weise das Gericht, das auch Mose in Ägypten schon gebracht hat. Er hat das Meer zu Blut, den Nil zu Blut werden lassen und alle Fische sind gestorben. Das war eine große Plage für die Ägypter. Und diese zwei Zeugen haben wie Mose im Alten Testament die Gewalt, das Wasser in Blut zu verwandeln und somit Gericht auch über die Menschen zu bringen. Und Geschwister, wir müssen immer wieder im Hinterkopf behalten, den Kontext der Offenbarung zu sehen. Zusätzlich zu all diesen vergangenen Gerichten durch die sieben Siegel und durch die sechs Posaunen, wo schon ein Großteil der Erde geschlagen wurde, wo schon ein Großteil der Menschen geschlagen wurde, wo schon viel Elend und Leid auf dieser Erde passiert ist, kommen noch zwei Personen, zwei Zeugen, die so viel Elend anrichten werden. Und es ist kein Wunder, dass diese zwei Zeugen unendlich gehasst werden, am Ende getötet werden und die ganze Welt sich freut über den Tod dieser zwei Leute. Sie feiern, sie bringen sie nicht mal in den Grab, sondern sie lassen sie auf der Erde liegen und feiern, dass diese zwei Plagegeister endlich tot sind. Und wir können das hier nicht bildlich oder geistlich sehen. Hier handelt es sich wirklich um zwei Personen, die werden Gericht bringen, sie werden gehasst werden. Sie werden gehasst werden. Zusätzlich zu all den Plagen, die schon auf dieser Erde waren. Wisst ihr, die Propheten des Alten Testaments, aber auch die Apostel zur Zeit der ersten Gemeinde, ihre Autorität wurde bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und so werden auch diese zwei zukünftigen Propheten dadurch bestätigt, dass sie genau diese Zeichen und Wunder tun werden. Das heißt, alle Menschen werden wissen, diese zwei Personen sind von Gott gesandt, sie haben göttliche Autorität. Und so gewährt Gott uns hier in gewisser Weise, Johannes, aber auch uns als Gemeinde, einen Blick in die Zukunft, wo Gott sein Volk Israel wieder sammeln wird, wo er ihnen wieder die Möglichkeit gibt, im Tempel Opfer zu bringen, um ihn anzubeten, wie er aber auch gleichzeitig die Nationen hinausstoßen wird, von sich stoßen wird und der Antichrist sein Unwesen treiben wird und zu dieser Zeit auch zwei Zeugen aufstehen werden, die durch Gottes Gnade Buße und Gericht predigen werden. Das ist also der Inhalt dieser ersten sechs Verse des 11. Kapitels der Offenbarung. Wir wollen von diesem Text nun übergehen und uns drei Wahrheiten anschauen, die für uns als Gemeinde heute durch diesen Text relevant sind. Drei Wahrheiten, die für uns als Gemeinde anzuwenden sind. Die erste Wahrheit lautet, diejenigen, die zu Gott gehören, stehen unter seinem besonderen Schutz. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist durch die Auslegung der Offenbarung, wir stoßen immer wieder neu auf diesen einen Punkt. Diejenigen, die zu Gott gehören, stehen unter Gottes besonderen Schutz. Das haben wir schon in dem Zwischenspiel gesehen zwischen dem 6. und 7. Siegel, wo Gott seine 144.000 Erwählten aus dem Volk Israel versiegelt, was bedeutet, dass sie sein Eigentum sind, dass sie unter seinem besonderen Schutz stehen. Das haben wir in einigen Plagen gesehen, wo ganz klar gesagt wird, dass nur die Gottlosen gepeinigt werden, aber nicht meine Versiegelten. Das sehen wir hier, wo Gott durch das Messen des Tempels und durch das Messen derjenigen, die ihn anbeten, aufzeigen will, sie sind mein Eigentum, sie stehen unter meinem Schutz. Das war in der Vergangenheit so, das wird in der Zukunft so sein und das ist in der Gegenwart so. Wir als Gemeinde Gottes stehen unter Gottes besonderen Bundesschutz, liebe Geschwister. Das müssen wir uns bewusst machen. Der Segen und die Verheißung, die Gott Abraham in 1. Mose 12 gegeben hat, gilt noch heute für uns. Diejenigen, die dich verfluchen werden, werde ich verfluchen und diejenigen, die dich segnen werden, werde ich segnen. Diejenigen, die dich und die uns als Gemeinde verfluchen, die stehen unter Gottes Zorn. Diejenigen, die uns segnen, die werden von Gott auch Gunst erlangen. Also wir sind Gottes Augapfel, wir stehen unter Gottes besonderem Schutz, liebe Geschwister. Und wir sollten ihm alle Zeit vertrauen, dass seine Wege mit uns gute Wege sind und dass seine Hand über uns ist, dass sein Auge auf uns gerichtet ist, egal in welcher Lage wir uns befinden. Wir befinden uns unter dem Schatten seiner Flügel. Und wer unter dem Schirm des Höchsten ist, braucht sich nicht zu fürchten. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Liebe Geschwister, das heißt es in Römer 8, Vers 31. Wenn der allmächtige Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat und alles, was in ihr ist, für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und wir werden in einigen Wochen und Monaten erst dahin kommen, wo Jesus Christus wiederkommen wird und den Teufel mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird. Aber das müssen wir uns mal vorstellen. Dieser mächtige Engel, Luzifer, der Fürst der Dämonen, der so viel Gewalt hat, der wird durch den Hauch des Mundes unseres Heilandes vernichtet werden. Und dieser Heiland ist unser Gott. Also wir stehen unter seinem Schutz. Als zweite Wahrheit, die wir von diesem Text hier für uns lernen dürfen, ist, diejenigen, die zu Gott gehören, werden verfolgt werden. Auch das sehen wir immer wieder in der Offenbarung. Diejenigen, die zu Gott gehören, werden verfolgt werden. Die Personen, die im Tempel sind, die frommen Juden, die werden vom Antichrist verfolgt werden. Die zwei Propheten werden verfolgt werden. Die Kirchengeschichte und auch die Gegenwart zeigt uns, dass in den meisten Teilen der Erde und in den meisten Zeiten der Kirchengeschichte die Christen eigentlich verfolgt wurden. Menschen also, die sich treu und offen zu Christus und den biblischen Werten stellen und sich zu ihnen bekennen, werden verfolgt werden, werden automatisch bedrängt werden. Die Gemeinde Jesu wird von der Gesellschaft mehr und mehr verachtet und gehasst werden, weil wir uns zu den Werten der Bibel bekennen und nicht zu den Werten dieser Welt. Paulus sagt zu Timotheus vor 2000 Jahren in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Es ist eine Tatsache, es ist keine Spekulation, kein Vielleicht, kein Mal schauen. Nein, alle, die fromm leben wollen. Und damit ist nicht gemeint, auf die Straße zu gehen und für Christus einzustehen, sondern gottselig bedeutet gottesfürchtig. Das heißt, wenn wir uns sogar im Stillen an Gottes Wort halten, wenn wir uns an jedes einzelne Wort der Bibel halten, dann werden wir, ob im großen oder im kleinen Rahmen, definitiv von Menschen verachtet und abgelehnt werden. Und dies wird in der nahen Zukunft vermehrt auftreten, auch in der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Denn je mehr die Welt die satanischen Lehren übernimmt und in ihr Gedankengut aufnimmt und auslebt, und je mehr wir uns dann zur Wahrheit der Bibel stellen, umso mehr werden wir verfolgt werden. Aber dies sollte uns, liebe Geschwister, nicht entmutigen, sondern vielmehr ermutigen. Denn Gott wird uns die Kraft geben, seine Zeugen zu sein. Und das ist die dritte Wahrheit, die wir hier lernen wollen. Diejenigen, die zu Gott gehören, werden von Gott befähigt werden, ihn zu bezeugen. Schaut mal, was hier in Kapitel 11, Vers 3 über die zwei Zeugen gesagt wird. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben. Ich werde ihnen Kraft geben. Und diese Kraft haben wir gesehen. Es wird Feuer aus ihrem Mund kommen. Sie werden den Himmel verschließen und sie werden das Wasser zu Blut machen. Gott wird ihnen Kraft geben, diese Wunder zu wirken. Und er hat auch die Zeit schon festgesetzt, und zwar 1260 Tage. Nicht mehr und nicht weniger. Er gibt ihnen die Kraft und er gibt auch dir und mir die Kraft, die wir brauchen, um ihn treu zu bezeugen. Gott hat dich und mich in diese Welt, in diese Zeit, an diesen Ort gestellt, um seine Zeugen zu sein. Und er hat dir alles gegeben, um ihn zu bezeugen. Er hat einen Auftrag für dich und für mich in dieser Welt. Für eine bestimmte Zeit. Und wir haben von ihm die Kraft bekommen, diesen Auftrag auszuführen. Wir haben von ihm die Kraft bekommen, seine Zeugen zu sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bleibt hier in Jerusalem, bis ihr die Verheißung bekommen werdet, bis ihr Kraft bekommen werdet. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa und in ganz Samaria. Und wir haben diese Kraft durch den Heiligen Geist, seine Zeugen zu sein. Und dies sollte für uns als Gemeinde eine Ermutigung sein, das Werk des Herrn zu tun und sein Reich zu bauen, ihn zu bezeugen, solange es geht. Egal wie viel Widerstand wir als Gemeinde in der Zukunft erfahren werden, egal wie viel Druck auf uns als Gemeinde zukommen wird, Gott hat uns die Kraft gegeben, ihn zu bezeugen. Und er wird mit uns im Feuer sein. Er wird mit uns im Sturm sein. Er wird mit uns durch das Tal des Todesschattens gehen. Er wird mit uns an der Hand sein und uns befähigen. Denn am Ende geht es um sein Reich und um seine Ehre, um seine Herrlichkeit. Wir sind Werkzeug in seiner Hand und dies sollte uns trösten. Und all denjenigen, die durch Gottes Gnade befähigt werden, ihn zu bezeugen, bis zum Schluss gilt die Verheißung, die wir in Matthäus Kapitel 10, Vers 32 finden. Dort heißt es, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oh, lasst uns Christus bekennen, egal was es uns kostet. Denn es gibt nichts Herrlicheres und nichts Kostbareres und nichts Schöneres, als dass Jesus Christus eines Tages zu seinem Vater sagen wird, Julia ist mein, Reinhold ist mein. Daniel ist mein, Viktor ist mein, Johann ist mein, Maria ist mein, Richard ist mein. Amen.